Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug.
Ja, Thomas, hallo. Ich grüße dich oder darf ich heute Buongiorno sagen?
Du darfst heute tatsächlich Buongiorno sagen, weil wir reisen eigentlich in, ich glaube, deine Lieblingsregion oder vielleicht sogar Lieblingsstadt, kann man das so sagen?
Nicht unbedingt, aber in eine Stadt, die ich sehr, sehr gut kenne und die durchaus ihre Reize hat. Vielleicht nicht meine Lieblingsstadt in Italien, aber eine der bedeutendsten Städte in Italien auf alle Fälle. Und zwar reisen wir nach Mailand.
Und meine letzte Erinnerung an Mailand ist, dass ich dort Campari getrunken habe. Und zwar in der Campari-Bar schlechthin.
Ist klar, dass dir das jetzt als erstes wahrscheinlich einfällt, Thomas. Aber du hast vollkommen recht. Die legendäre Campari-Bar befindet sich im Zentrum von Mailand und ist auch für mich eigentlich immer traditionell der Begrüßungsort für diese Stadt, weil man dort wirklich noch ein authentisches Mailänder Leben mitbekommt. Ansonsten, glaube ich, brauchen wir über Mailand nicht viel Worte verlieren. Thomas, es ist eine Modemetropole. Es hat eine unglaubliche auch Kunstdichte, angefangen vom Dom, der eine der bedeutendsten Bauwerke dieser Art überhaupt ist auf der Welt. Wir haben eines der berühmtesten Gemälde der Welt in Mailand, nämlich das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci. Und wir haben natürlich eine musikalische Kultur mit dem berühmtesten Opernhaus der Welt, Teatro alla Scala, nicht della Scala, sondern alla Scala. Ja, das nur für die Insider. Thomas, fällt dir sonst noch was ein, warum man nach Mailand gehen sollte?
Also da ich weiß, dass du ein maximaler Fußballfan bist, sollte man vielleicht mal zu einem Fußballspiel nach Mailand gehen. Ich denke immer eine Reise wert. Und vielleicht kannst du mir mal erklären, was das Kanalviertel in Mailand ist. Das kennst du ja bestimmt auch. Ich habe davon eigentlich vor unserer Recherche noch nie was gehört.
Ja, kann ich gern machen. Also das Kanalviertel oder Navili genannt, ist ein, ja, in den letzten Jahren ein ganz modernes Ausgehviertel geworden, war früher, also vor 20, 30 Jahren, noch eher so eine schmutzige Gegend, wo man sich nicht so gern aufgehalten hat und ist dann aber städteplanerisch wirklich aufgemotzt worden mit sehr vielen Kneipen, Ausgehlokalen und wirklich Flair. Und der Navili ist also ein Fluss oder ein Kanalsystem, der tatsächlich früher mal durch Mailand geflossen ist. Längst ist er jetzt unter der Erde verlegt. Also du siehst in Mailand leider kein Flüsschen. Du siehst da eigentlich nur Beton und Häuser. Aber in diesem Abschnitt sieht man tatsächlich noch so ein bisschen das alte Mailand mit seinen Flüssen und Kanälen. Ja. Und wer da ist, der sollte abends tatsächlich dort seine Runden drehen und wird mit Sicherheit auf seine Kosten kommen.
Und Markus, natürlich schließt nun unsere klassische Frage an, weil ich glaube, die meisten würden jetzt in Mailand nicht ad hoc an die Habsburger denken. Wir haben in einer unserer Folgen schon mal darüber gesprochen, dass die Habsburger schon eine sehr enge Verbindung zu Mailand haben. Aber deshalb die Frage an dich, welchen Habsburger gibst du uns heute in Mailand zum Besten?
Also zunächst würde ich dir gerne kurz mal vielleicht erklären, warum Mailand für die Habsburger so eine Bedeutung hat oder warum die Habsburger für Mailand eine Bedeutung haben, ist vielleicht besser so dargestellt. Denn die Habsburger haben tatsächlich in Mailand in zwei Hauptphasen das Zepter geschwungen. Die erste ist im Rahmen des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation. Da bewegen wir uns heute. Ich spann dich noch ein bisschen auf die Folter und später als Teil des Habsburger Reiches alleine. Und Mailand war in den Jahren, also die wir jetzt da behandeln, also in der Zeit des Heiligen Römischen Reiches, tatsächlich ein sehr wichtiger Besitz für die Habsburger aus verschiedensten Gründen. Mailand liegt strategisch extrem günstig am Rand der Alpen und der ganze Handel, der also über die Alpen lief, lief über Mailand, dann nach Italien rein. Es war also schon jeher eine Wirtschaftsmetropole gewesen, ist auch nebenbei eine sehr, sehr alte Stadt. Gab schon zur Römerzeit, ich glaube, da hieß es irgendwas mit Milaneum oder sowas. Also ein Begriff, den wir heute noch an anderer Stelle immer wieder hören. Und dann war Mailand aufgrund dieser Bedeutung immer Zankapfel von verschiedenen Reichen und Nationen. Also die Franzosen hatten immer ein Auge drauf geworfen, die Österreicher hatten ein Auge drauf geworfen und dann später die Italiener, als ihre Unabhängigkeitsbestrebungen dann richtig Fahrt aufnahmen. Das war dann im 19. Jahrhundert. Auch da war Mailand eine sehr, sehr wichtige Stadt. Und zwischen diesen Spannungsfeldern ist diese Stadt immer wieder abgegeben und erobert und wieder zurückgegeben worden. Und das erklärt so auch ein bisschen diese Kultur in dieser Stadt.
Du, Markus, du hast das jetzt gerade nochmal geschildert, dass Mailand ja immer so ein bisschen ein Zankapfel zwischen den Mächtigen war. Und für mich immer wieder faszinierend, dass Italien mit seiner Unabhängigkeit eigentlich relativ spät dran war. Also ein Land, was zur Zeit der Römer das größte Imperium der Welt war und dann in der Versenkung verschwunden ist und eigentlich erst im 19. Jahrhundert seine Selbstständigkeit erlangt hat. Und dazwischen hat man das Gefühl, war Italien eine Beute, die zwischen allen möglichen Mächten zerrissen wurde. Kann man das so sehen?
Auf alle Fälle. Also in Italien waren ja ganz verschiedene Königshäuser mit beteiligt. Also im Süden hatten die Franzosen sehr viele Länder oder Abschnitte. Gell? Sizilien, Neapel, das war ja ein Königreich. Dann die Sarden über Sardinien, ja, da waren dann die Savoyer, ja, die auch später dann die Könige gestellt haben. Also Vittorio Emanuele zum Beispiel kennt jeder vom Hörensagen. Das war also ein Savoyer. Dann der Papst mit seinem Kirchenstaat, der ja auch einen beträchtlichen Anteil an der italienischen Halbinsel hatte, geografisch. Dann, wie gesagt, ganz Oberitalien, Venedig, was zum Habsburgerreich gehört hat. Also diese Halbinsel wurde über Jahrhunderte wirklich von verschiedensten Reichen und Königreichen dominiert. Und wie du sagst, es ist schon erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, bis es da zu einer Einigung kam. Und vielleicht erklärt es auch bis heute, warum das Italien zwar geeint ist, aber wie wir alle wissen, die regionalen Unterschiede sehr, sehr groß sind und auch der Zusammenhalt gerade zwischen Nord- und Süditalien eher gering ist. Und um wieder auf Mailand zurückzukommen, die Mailänder sehen sich eher als ein Teil von zentralen Europa, fühlen sich sehr nach Mitteleuropa hingezogen, insbesondere nach Deutschland und ich würde mal behaupten, mehr als nach Sizilien.
So, Markus, jetzt hast du uns ein bisschen grundsätzlich abgeholt zu Mailand und der durchaus spannenden Geschichte. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wen wir jetzt im Detail besprechen.
Ja, Thomas, heute, also wir besprechen eine Person, die eigentlich keine Habsburgerin war, dann zu einer geworden ist, und zwar aus dem Grund, dass sie einen Habsburger geheiratet hat. Der Bräutigam war Maximilian I., Den haben wir ja schon ein paar Mal erörtert. Und unsere Hauptdarstellerin heute heißt Bianca Maria Sforza. Um das mal ein bisschen mit Temperament auszusprechen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, Thomas.
Ich wollte gerade sagen, wenn man sich einen typisch italienischen Namen mit Temperament vorstellen wollte, dann hätte man wahrscheinlich genau den genommen. Bianca Maria Sforza.
Genau. Und jetzt lassen wir uns mal von der Steffi wie immer erklären, um wen es da eigentlich geht und was für ein Schicksal mit dieser Frau verbunden ist.
Bianca Maria Sforza wurde am 5. April 1472 in Mailand geboren. Sie war die zweite Gemahlin des römisch-deutschen Königs Maximilian I., der von 1459 bis 1519 lebte. Damit war sie ab 1494 römisch-deutsche Königin und Erzherzogin von Österreich und seit 1508 sogar Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches. Bianca Maria war eine Tochter des Herzogs Galeazzo Maria Sforza von Mailand und seiner zweiten Gemahlin Bona von Savoyen. Nach der Ermordung ihres Vaters im Jahre 1476 wuchs sie am Hof ihres Onkels Ludovico Sforza heran, der 1481 die Regierungsgeschäfte übernommen hatte. Bianca Marias Leben am Hof ihres reichen Onkels war abwechslungsreich, da dieser viele bedeutende Künstler der damaligen Zeit an seinen Hof gebunden hatte. Darunter auch Leonardo da Vinci, der etwa seit 1482 in Mailänder Diensten stand. Es wurde kein großer Wert auf Bianca Marias Ausbildung gelegt und so konnte sie sich ihren Interessen widmen, wie dem Anfertigen feinster Handarbeiten, wobei sie großes Geschick zeigte. 1476, im Alter von 4 Jahren, wurde sie mit dem 11-jährigen Philibert I. von Savoyen verheiratet, der jedoch bereits mit 17 Jahren verstarb. Eine von ihrem Onkel Ludovico Sforza betriebene Hochzeit mit dem römisch-deutschen König Maximilian I. sollte dem als Il Moro bekannten Herrscher von Mailand vor allem den Herzogstitel einbringen, da das Herzogtum Mailand ein Lehen des Heiligen Römischen Reiches war. Ludovico hatte den Thron von Mailand unter fragwürdigen Umständen 1481 an sich gerissen. Um dem deutschen König die unstandesgemäße Ehe schmackhaft zu machen, setzte Ludovico eine Mitgift von 400 Dukaten in Bar und weiteren 40.000 Dukaten in Juwelen aus. Dieses Argument überzeugte Maximilian, der in ständigen finanziellen Schwierigkeiten war. Ludovico erhielt im Gegenzug den Herzogstitel. Am 30. November 1493 wurde Bianca Maria Sforza in Abwesenheit des Bräutigams in einer Stellvertreterhochzeit in Mailand mit König Maximilian I. vermählt. Ende des gleichen Jahres reiste Bianca Maria mitsamt ihrer Mitgift und großem Geleit nach Innsbruck, wo sie 3 Monate auf Maximilian wartete, da dieser wegen eines Türkeneinfalls in die Steiermark verhindert war. Die Ehe wurde daher erst am 16. März 1494 in Hall in Österreich vollzogen und die Eheschließung mit einem gemeinsamen Kirchgang unter der Krone in Hall und Innsbruck gefeiert. Schon kurz nach dem Vollzug der Ehe beklagte sich Maximilian, dass sich Bianca zwar in Sachen Schönheit mit seiner ersten Frau Maria von Burgund messen könne, dass sie aber nur einen mittelmäßigen Verstand besitze. Es war für die junge Frau unmöglich, die Zuneigung ihres Gatten zu gewinnen, da sie in seinen Augen zu ungebildet, zu geschwätzig, zu naiv, zu verschwenderisch und zu schlampig war. Es kam hinzu, dass sich Maximilian Kinder von ihr wünschte, die aber trotz mehrerer Schwangerschaften ausblieben. Auch deshalb entfremdete sich Maximilian immer mehr von ihr, vernachlässigte sie und kehrte zu seinen Geliebten zurück, die ihm 9 Kinder schenkten. Es kam sogar so weit, dass er Bianca Maria mitsamt ihrem Hofstaat mehrfach als Pfand zurückließ, wenn er seine Schulden bei den Wirten nicht bezahlen konnte. Nach 1500 verlor Maximilian endgültig das Interesse an Bianca Maria,
Nicht zuletzt, weil ihr Onkel Ludovico 1499 in einem Krieg gegen Ludwig XII. Von Frankreich das Herzogtum Mailand verloren hatte. Ludovico floh zunächst nach Innsbruck, kehrte aber nach Mailand zurück und geriet dort in französische Gefangenschaft, womit er als Finanzier Maximilians ausfiel. Bianca Maria fehlte auch bei Maximilians Proklamation zum erwählten Kaiser am 4. Februar 1508 in Trient. Als Bianca Maria am 31. Dezember 1510 in Innsbruck starb, hielt sich Maximilian in Freiburg auf. Er nahm nicht an ihrem Begräbnis teil, sondern kehrte erst im Juni 1511 nach Innsbruck zurück. Bianca Maria wurde in der Fürstengruft des Zisterzienserstifts Stams im Inntal westlich von Innsbruck beigesetzt. Maximilian widmete ihr nicht einmal einen Grabstein. Erst in den 1680er Jahren wurde ihr dort eine vergoldete Statue im sogenannten österreichischen Grab gewidmet.
Ja, Marco, sehr interessante Geschichte. Wie so oft, wenn wir so eine Art Lebensläufe von unserem Protagonisten uns anschauen. Und an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis auf eine Folge, in der wir ja den Maximilian schon sehr ausführlich bearbeitet haben. Es war eine sehr früh, ein Frühwerk von uns. Darf man das überhaupt sagen, Markus? Ein Frühwerk.
Ja, absolut.
Also Folge Nummer 4. Brügge sehen und sterben aus dem Jahr 1482. Naja, wir wollen es nicht zu sehr dramatisieren, aber in der Folge hatten wir mit Maximilian uns auseinandergesetzt und man kann wirklich sagen, Maximilian war zu der Zeit mit seiner Liebe verheiratet. Und jetzt, Markus, erzähl uns mal, warum das nicht so blieben ist.
Ja, also ohne dass wir jetzt vielleicht den Inhalt dieser Folge nochmal wiederholen, kann man ganz schnell und kurz und bündig sagen, dass tragischerweise 1482 die Maria von Burgund, also Maximilians große Liebe, bei einem Reitunfall stirbt. Und jetzt hatte der Maximilian einen doppelten Schmerz. Zum einen war wirklich diese Liebe zu Ende und das ist ja ganz erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie oft es zu Heiraten kam in dieser Dynastie, die wirklich reine politische Angelegenheiten waren, war die Heirat von Maximilian und Maria eine wirkliche Liebesheirat. Er hat diese Frau wirklich geliebt. Und das Zweite, was jetzt da war die Tatsache, dass er nur einen Sohn hatte und bei der Kindersterblichkeit damals war die Wahrscheinlichkeit, dass der relativ früh stirbt, hoch. Also es brauchte noch Nachkommen und natürlich war der Geldsegen auch mehr oder weniger dahin und da kommen wir später noch drauf, dass Maximilian enormes Geld gebraucht hat. Also kurz und bündig brauchte er als König beziehungsweise Anwärter, war er damals noch nicht König und schon gar kein Kaiser. Sein Vater hat noch gelebt, aber er stand an erster Stelle und er brauchte wieder eine Partie. Und jetzt hat er sich auf die Suche gemacht und hat sich erstmal in die Normandie begeben oder beziehungsweise in die Bretagne. Dort sollte mit der Herzogin Anne eine Hochzeit arrangiert werden. Das hat aber nicht geklappt. Da ist ihm der französische König zuvorgekommen, hat ihm diese relativ bedeutende Partie ausgespannt. Und auch bei dem Versuch, seine Tochter Margarete zu verheiraten, hat er auch eine demütigende Niederlage bekommen. Also er war ein bisschen angeschlagen. Und dann gab es auf einmal die Chance, eine sehr, sehr reiche, dynastisch nicht hochrangige Partie eben in Mailand zu ehelichen. Und da hat er zuschlagen können, weil sein, ich sag mal, in diesem Fall Mitspieler in Mailand, eben dieser Lodovico il Moro, sehr großes Interesse daran hatte, seine Nichte, die Bianca Maria, an ein großes Herrscherhaus zu verheiraten.
Markus, du erzählst es gerade so locker flockig, dass man praktisch, der eine schnappt dem anderen die Frau weg und Ich glaube, im Fall der Tochter der Margarete muss man auch dazu sagen, dass die Margarete, glaube ich, am französischen Königshaus mehr oder weniger aufgewachsen ist und auf die Rolle vorbereitet wurde, um sie dann wieder nach Hause zu schicken. Also es ist ja schon alles irgendwie nicht so ganz smart, wie das da abläuft. Aber ich weiß nicht, wie stelle ich mir das vor, hat dann praktisch in dem Fall der Maximilian irgendwelche Gesandten in der Gegend rumgeschickt, um genau diese Verhandlungen zu führen? Oder sind die da immer selber hin zu diesen ganzen Eheverhandlungen? Weil das stelle ich mir jetzt nicht ganz so einfach vor. Und es gibt ja auch Verheiratungen, wo wieder mal der Gatte zugegen war. Also das war ja alles ein bisschen skurril aus heutiger Sicht, oder?
Hast du vollkommen recht. Und ich stelle mir das so vor, wie man heute, vielleicht hinkt der Vergleich und du wirst ihn mir verzeihen, wie so ein Transfermarkt im Fußballgeschäft. Also man wusste einfach, wo sitzen interessante Partien. Und interessante Partien waren entweder Frauen, die aus einem sehr bedeutenden Herrscherhaus kamen, also zum Beispiel wie die Maria von Burgund seinerzeit. Und wenn die dann auch noch Geld hatten, dann war es natürlich noch interessanter. Und ich glaube, so hat man dann auf diplomatischer Ebene geguckt, was passt zusammen und was ist die Mitgift und was hat der Vater der Braut sozusagen von dem Deal. Und dann hat man sich geeinigt und der Ludovico Sforza, ist auch eine sehr interessante Gestalt. Er ist kein Habsburger, deswegen können wir uns jetzt nicht so sehr mit ihm befassen. Aber der war ja an die Macht gekommen, weil sein Bruder 10 Jahre vorher ermordet worden war. Man munkelt bis heute, die Historiker, dass der Ludovico daran beteiligt war, an so einer Art Komplott. Und der hatte einen Sohn, der war minderjährig, der war gerade mal 4 und der Ludovico hat sozusagen für ihn die Regierungsgeschäfte übernommen und dann im weiteren Verlauf dafür gesorgt, dass der nie an die Macht kam. Und genau das Gleiche galt natürlich für seine Nichte, wo er von Anfang an die Chance gesehen hat, dieses Mädchen zu verheiraten und daraus persönlich Kapital zu schlagen. Und deswegen hat er sie früh schon verlobt, also da war sie noch ein Kind, an einen Franzosen, der ist aber dann gestorben. Dann hat er wieder Verhandlungen geführt und hat sie dann an einen unehelichen Sohn des ungarischen Königs verheiratet, ja, wobei diese Ehe nie vollzogen wurde, aber sie wurde sozusagen auf dem Papier geschlossen. Der ist aber dann auch gestorben. Der war aber dann auch nicht mehr interessant, weil er nicht König von Ungarn geworden ist und damit hat er seine Bedeutung verloren, da war er raus aus dem Geschäft und die Ehe ist dann irgendwann vom Papst aufgelöst worden, wahrscheinlich auch für Geld, wie ich mir vorstellen kann und dann war es sozusagen wie ungeschehen gemacht. So, und jetzt kommt der Ludovico und der Maximilian zum selben Zeitpunkt irgendwie auf diplomatischen Weg zusammen haben die Idee, dass eine Heirat zwischen Maximilian und dieser Bianca für beide Seiten einen Vorteil hat.
Markus, wir haben ja gerade von der Steffi gehört, dass das Ganze mit einer Mitgift von 400.000 Dukaten in Bar und 40.000 Dukaten in Juwelen mehr oder weniger abgegolten wurde, oder in deiner Fußballsprache zu bleiben, das ist die Ablöse für den Superstar, um den Pleiteverein wieder irgendwie voranzubringen. Und jetzt aber die Frage an dich konkret, was hat dann im Endeffekt ihr Vater davon gehabt?
Ja, der Vater hat eine Legitimation bekommen. Das Herzogtum Mailand gehörte eigentlich zum Heiligen Römischen Reich. Und der Maximilian hat dem Ludovico dann diese Stadt Mailand und auch Pavia, was damals auch bedeutend war, als Lehen gegeben. Das heißt, er hat nach außen legitimiert, dass er dort herrschen und verwalten konnte. Und das war für den Sforza, der ja jetzt mal von Haus aus kein Hochadel war, er wurde praktisch dann in diesen europäischen Hochadel mit integriert und hatte offiziell die Erlaubnis, über diese Ländereien zu herrschen.
Markus, kann man das dann auch so sehen, dass er in dem Moment auch die Steuern aus dieser Region direkt einnehmen konnte, also im Endeffekt sein Reichtum natürlich dadurch wieder gestiegen ist, oder hatte er sowieso schon Steuereinkünfte?
Ja, Thomas, ich weiß jetzt gar nicht, mit was die Sforza ihr Geld gemacht haben. Er war unheimlich reich, einer der reichsten Männer Europas. Ich vermute durch Handel und vielleicht durch das Bankensystem damals. Aber da kann ich jetzt nichts Genaueres sagen. Auf alle Fälle hatte er nicht den Status, und den hat er von Maximilian bekommen. Und Maximilian wiederum, der ja den Spitznamen Herr Wenigpfennig besaß, der hat ordentlich Geld bekommen und das konnte er eben gebrauchen.
Also am Schluss des Tages ging es nur ums Geld. Maximilian der Erste, den du jetzt auch schon mal mehrfach erwähnt hast, dass er schon, kann man sagen, ein Lebemann war, der wie so ein Pfau durch die Gegend gelaufen ist und versucht hat, immer sich ins beste Licht zu rücken, ohne Geld in den Taschen zu haben, ist ja schon ein ganz spannendes Dasein, oder? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gescheltend werde für diese Aussage.
Nein, das ist wirklich eine sehr faszinierende Gestalt, Thomas. Und er war eigentlich wirklich ein PR-Mann, wie man heute sagen wird. Er hat Geschichten von sich kursieren lassen, die übrigens dann auch die Bianca Maria beeindruckt haben müssen. Also man hat sich zum Beispiel erzählt, dass er das Ulmer Münster bis zum höchsten Kranz bestiegen hat und dort auf einer Eisenstange balanciert wäre, 100 Meter über der Erde. Oder in München hätte er einer Bärin mit der bloßen Faust den Rachen geöffnet und die Zunge herausgezogen. Oder in Utrecht hätte er zwei Löwen mit einer Schaufel in die Flucht geschlagen und schließlich in ihren Käfig zurückgetrieben. Also da gab es massenhaft Geschichten über ihn und die wenigsten werden wahr gewesen sein. Aber die Bianca Maria, die war davon beeindruckt und für die war das jetzt, glaube ich, vielleicht so eine Hoffnung, eine interessante Partie in Europa zu heiraten und natürlich die Aussicht zu haben, Kaiserin zu werden und auch kaiserliche Nachkommen dann zu gebären. Und leider, Thomas, ist es dann ganz anders gekommen.
Markus, vielleicht noch eine kurze Zwischenfrage. Nachdem klar war, dass die beiden heiraten, gehe ich davon aus, dass sie ihm entgegenreiste und sie dann eine verlockende Hochzeitsparty gefeiert haben, weil Geld hatten sie ja genug, oder?
Tatsächlich, Geld hatten sie genug, aber wie du dir denken kannst, war es natürlich auf keinen Fall so romantisch. Also zunächst mal war es so, dass die Ehe auch wieder per Prokurationem geschlossen wurde, wie der Fachbegriff heißt. Das heißt, der Bräutigam war bei der Hochzeit nicht anwesend. Es wurde ein rauschendes Fest in Mailand gefeiert mit einer Prozession vom Castello Sforza. Das ist, wenn man sich in Mailand auskennt, ungefähr Luftlinie, vielleicht 500 Meter weg vom Dom bis zum Dom. Die ganzen Straßen waren gesäumt mit Girlanden. Es wurden dann Kutschen und Gefolge dort vorgeführt. Die Braut saß für alle exponiert im schönsten Gewand. Aber der Bräutigam war nicht da. Und wie hat man dann die Ehe vollzogen, symbolisch? Ja, das ist irgendwie auch ganz nett. Da ist also, ich glaube, ein Markgraf von Baden war es, als Vertreter angereist, ja, ist dann ins Schlafgemach der Braut nach der Hochzeit gegangen und hat dort sein nacktes Bein in ihr Bett gesteckt. Und damit galt die Ehe formal als symbolisch konsumiert, wie man gesagt hat. Und dann hat sie sich mit Sack und Pack über die Alpen aufgemacht nach Innsbruck und hatte jetzt die Hoffnung, dort endlich ihren Bräutigam und ja ein bisschen Lebensglück zu finden.
Thank you.
Markus, wenn ihr jetzt in der damaligen Zeit eine Räuberbande gehabt hättet, ich muss es leider nochmal sagen, ich glaube, ich hätte diesen Kutschenzug überfallen, weil mehr Geld hätte man auf dem Haufen nicht ergattern können wie da, oder? Weil sie hat ja alles mit sich mitgeschleppt und hat es ja dann in Innsbruck übergeben.
Richtig. Und wenn du dir überlegst, dass die mit 600 Pferden angereist ist, dann kannst du dir vorstellen, was dort alles im Gefolge war. Und die Reise war aber dann schon ja wenig erfreulich und schon so eine düstere Vorahnung auf ihr späteres Leben. Denn sie kam dann am 23.12., einen Tag vor Heiligabend 1493, in Innsbruck an und hat dann geschlagene 3 Monate warten müssen, bis sie endlich mal ihren Gemahl das erste Mal zu Gesicht bekam. Der hatte nämlich zu tun, musste Türken abwehren, ja, und war einfach, wie später dann übrigens ständig, einfach nicht abkömmlich.
Da muss die Enttäuschung ja schon sehr groß gewesen sein, oder?
Das ist richtig. Und jetzt war die Tragik so, dass der Maximilian, der am Anfang vielleicht noch ganz aufgeschlossen war gegenüber dieser Verbindung, sehr schnell gemerkt hat, dass die Maria überhaupt nicht zu ihm passt. Also die Bianca Maria. Ja, warum sage ich es Maria? Weil er, glaube ich, ständig an seine gestorbene Maria von Burgund denken musste. Und sehr, sehr schnell hat er seinen Freunden und seinem Gefolge anvertraut, dass also diese Maria vielleicht ganz hübsch ist, also die Bianca Maria, aber sehr unerfahren, damit meint er mit Sicherheit sexuell unerfahren war und dass sie auch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen war, um es mal salopp zu sagen. Und er hat dann sehr, sehr schnell das Interesse an dieser Frau verloren. Und er war ein Lebemann, du hast es vorhin schon gesagt, er hat also unzählige Geliebte und Affären. Hauptsächlich waren das bürgerliche Mädchen oder Frauen in den Residenzstädten, wo er also durchgereist ist. Und er hatte also überhaupt kein Interesse, sich um diese Ehe zu bemühen und vielleicht da irgendetwas aufzubauen oder dieser Frau näher zu kommen, sie zu verstehen. Und dann ging es los, dass diese Bianca Maria also eine Demütigung nach der anderen ertragen musste. Also die eine der größten, oder fangen wir vielleicht mal damit an, dass also dieser ständig an Geldnot leidende Maximilian ihr zunächst mal das Haushaltsgeld und das Taschengeld rapide zusammengestrichen hat. Und diese Bianca Maria Sforza war einen üppigsten Lebensstil gewohnt. Also die konnte auch mit Geld gar nicht umgehen, weil Geld für die nie eine Rolle gespielt hat. Es war alles da. Die hat natürlich in Saus und Braus gelebt und hatte auch überhaupt nicht gelernt, mit Geld zu haushalten oder umzugehen, was dazu geführt hat, dass die jetzt auch in schwere Geldnöte kam und der Maximilian sich aber darum einen feuchten Kehricht gekümmert hat, sondern gesagt hat, ist mir egal, du kommst damit zurecht oder ist es dein Problem? Und um der Sache die Krone aufzusetzen, hat er seine Frau, wenn er auf Reisen war, mit seinem Hofstaat und irgendwo Halt gemacht hat und dann für 500 Gäste ein Bankett ausgerichtet hat. Das hat ja alles Geld gekostet. Und wenn er es dann nicht bezahlen konnte, hat er den Schuldnern als Geisel, als Pfand seine Frau zurückgelassen, die dann zum Teil 2 oder 3 Jahre später, das muss man sich mal vorstellen, dann aus dieser, ja, aus diesem Pfandhaus, ja, es war mal Worms, es war mal Freiburg, es waren noch andere Städte, also immer da, wo der sich aufgehalten hatte, sozusagen befreit wurde. Also sie war ein menschliches Pfand, das finde ich schon einigermaßen widerwärtig.
Das lässt unseren Maximilian wirklich in keinem guten Licht dastehen. Weil alles, was du gerade so berichtest, bleibt bei mir als mehr als negativ haften.
Ja, Also ich breche jetzt gerade ein bisschen den Zacken in die Krone deines bisherigen Lieblings-Habsburgers, Thomas. Und jetzt kommt noch eine Wendung im Leben der Bianca Maria, die unheilvoll ist, nämlich ihr Protektor und Onkel, der Ludovico aus Mailand, verliert in zahlreichen Kriegen gegen die Franzosen nicht nur seinen Sitz in Mailand und die Stadt Mailand, sondern er wird von den Franzosen auch gefangen genommen und wird eingekerkert, wo er dann 8 Jahre später stirbt. Und jetzt hat der Maximilian jegliches Interesse an der Bianca verloren, weil jetzt kam ja auch kein Geld mehr. Und es war auch nicht zu erwarten, dass nochmal Geld kommt. Und dann hat er sie also auch überhaupt nicht mehr aufgesucht. Er hat sie sprichwörtlich links liegen lassen, hat sie ihrem Schicksal überlassen.
Und ihr Schicksal war dann sicherlich kein schönes, nein, oder?
Das Schicksal war katastrophal. Es gelang oder es war auch nicht gelungen, eigene Kinder zu zeugen, was die Beziehung zusätzlich belastet hat. Auch da hat sie in Augen von Maximilian versagt. Natürlich war höchstwahrscheinlich sie nicht schuld daran, sondern der Maximilian war aufgrund seines Lebensstils chronisch sexualkrank. Also er hatte mit Sicherheit Syphilis, vielleicht auch die Gonorrhoe, und hat, so ist zu vermuten, diese Erkrankung an seine Geliebten immer weitergegeben. Und eine der Komplikationen dieser Geschlechtskrankheit ist halt die Unfruchtbarkeit von Frauen. Also kurzum, es kamen keine Kinder auf die Welt, und auch das wurde einer Bianca Maria negativ ausgelegt, und so vegetierte sie mehr oder weniger in ihren letzten Lebensjahren dahin. Sie hatte kein Geld, sie hatte keine Freunde, sie hatte eigentlich gar nichts und hat dann, wie so oft bei Frauen, die so massive psychische Probleme haben, das irgendwie über ihre Esskultur ausgedrückt. Also manche Quellen beschreiben, dass sie fresssüchtig war. Also ich würde vielleicht sagen, aus heutiger Sicht so eine Art Bulimie entwickelt hat. Und später war sie mit Sicherheit dann anorektisch. Also sie hatte eine Magersucht und ist dann auch an den Folgen dieser Magersucht 1510 am Silvesterabend verstorben in Innsbruck um 2 Uhr morgens, fast von jedermann vergessen. Ja, die Geschwister waren schon alle nicht mehr im Leben, und der Maximilian, obwohl er schon lange wusste, dass sie schwer krank war, hat sie nicht mehr besucht, hat sich nicht von ihr verabschiedet und hat ihr noch nicht mal einen Grabstein gewidmet. Sie ist dann in Stams bei Innsbruck in dem Zisterzienserkloster beerdigt worden. Dort liegt sie bis heute und ist erst dann später, ich sage es mal, ein bisschen rehabilitiert worden. Man hat ihr immerhin eine Statue gewidmet im Goldenen Dachhall oder auf diesem Balkon unterhalb des Goldenen Dachhalls. Da ist sie aufgeführt neben der ersten Ehefrau von Maximilian, neben der Maria von Burgund. Und sie hat an diesem Grabmal, das du ja besprochen hast in unserer Maximilian-Folge, das ja in Innsbruck ist, wo zwar Maximilian nicht begraben ist, wie wir wissen, aber wo er ein unglaubliches Grabdenkmal für sich hat errichten lassen, eine Art Mausoleum. Dort ist ihr auch eine Bronzestatue gewidmet, aber das ist ein schwacher Trost für das, was man dieser Frau in ihrem Leben angetan hat.
Also die Geschichte von der Bianca hätte alles, um verfilmt zu werden, oder? Und ich glaube, im letzten Drittel ihres Daseins oder auch im letzten Drittel des Filmes würde der ein oder andere zu Tränen gerührt sein.
Ja, es hat was wirklich wieder Tragisches. Eine junge Frau, die ins Leben geschickt wird mit eigentlich Versprechungen. Und so ein bisschen erinnert mich die Geschichte auch an unsere Leopoldina. Vor ein paar Folgen hat man die auch, die nach Brasilien geschickt wurde, auch dort was anderes vorgefunden hat, wie sie erwartet hat, aber zumindest in der Lage war, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Diese Chance hatte die Bianca Maria nicht. Sie war vielleicht auch nicht die Frau, die die Intelligenz und das Charisma hatte, daran was zu ändern. Sie war im Grunde genommen unfähig, auf das, was man ihr angetan hat, zu reagieren. Und ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an einem gebrochenen Herzen dann verendet, kann man sagen.
Broken Heart Syndrome.
Richtig. Und das, wenn man sich überlegt, wie ihr Leben in Mailand war und was sie aus diesem Leben hätte machen können, ja, in einer Stadt, die attraktiv war, auch aus damaliger Sicht, wo sie eine Position hatte, wo sie eine gefragte Partie war, muss man schon sagen, ist das in wirklich einem großen Umfang tragisch.
Ja, also mehr Pech kann man, glaube ich, im Leben nicht haben, wie die Bianca, die wir heute tragisch kennengelernt haben. Du hattest vorher mal dieses Castello in Mailand angesprochen. Ich selber habe das noch nie gesehen, aber das muss ja schon sehr beeindruckend sein, oder? Dieser wahrscheinlich immer heute noch Stammsitz der Familie, oder?
Nein, das ist jetzt mittlerweile schon längst öffentlich. Also dieses Castello Sforzesco heißt, das ist also wie gesagt mehr oder weniger im Zentrum von Mailand. Das Geschlecht der Sforza, also eher aus dem niederen Adel, die sich dann aber nach oben gearbeitet haben, viel Geld verdient haben. Die haben das zunächst als Burganlage gebaut und dann wurde es halt im Laufe der Jahrhunderte groß ausgebaut. Es war dann irgendwann mal nicht nur Burg, sondern eine richtige Wehranlage mit, aber Palast innerhalb dieser Wehranlage, wo also auch dann die Bianca Maria gelebt hat. Und dann ist es später, zum Beispiel unter Napoleon. Napoleon war ja auch mal in Mailand und hat Mailand besetzt und war dann eine Zeit lang dort Kaserne. Und dann wurde das mit einem Park ähnlicher, ja, der Simplon Park heißt der heute, noch erweitert. Und das ist heute, ja, eine sehr imposante Anlage. Also man erinnert sich oder man denkt, man steht vor einer Burg mit auch Graben und Wehranlagen, hohen Mauern. Und innen drin sind heute immer, es sind Museen. Man kann also dort auch Ausstellungen angucken und man kann in diesen Park flanieren und ist eine der Hauptattraktionen eigentlich in Mailand.
Tja, Markus. Ich glaube, wir kommen fast zum Ende, oder? Deiner Folge, in der wir mehr oder weniger auf allen Ebenen kennenlernen durften, dass Geld einfach nicht immer glücklich macht.
Thomas, da hast du mal wieder vollkommen recht. Wir sehen, dass Geld eher unglücklich macht, zumindest in den Händen von jungen Damen, die verheiratet werden, einzig und allein, weil sie das Geld mitbringen, weil sie eine Mitgift mitbringen. Und ein Paradebeispiel ist die Bianca Maria Sforza, die eigentlich ein schönes Leben hätte haben können in Mailand, in einer wunderschönen Stadt mit sehr viel Geld und mit, ja, eingebettet in ihrem Hof, in ihrem Leben, mit ihren Geschwistern. Sie hat ein anderes Schicksal erlebt. Sie ist verheiratet worden an einen Mann, der sich um sie nicht gekümmert hat. Natürlich kann man es nicht nur aus der heutigen Sicht sehen, sondern damals waren die Verhältnisse anders. Es gab keine Liebesheiraten oder es war die absolute Ausnahme unter großen Dynastien. Aber dennoch hätte es sicherlich für die Bianca etwas anders laufen können. Es war nicht so. Ich würde trotzdem sagen, Thomas, Mailand dient uns heute als, ja, Symbol für eine Stadt, die immer von den Habsburgern geprägt war, über Jahrhunderte. Und Ich würde sagen, wenn wir mal zusammen nach Mailand kommen, und das wird geschehen, dann gehen wir in eine kleine Bar und trinken einen Espresso und vergnügen uns an dem Nasch- und Backwerk, was absolut an die Habsburger erinnert. Und danach gehen wir mit einer kleinen Rose, als Romantiker, die wir sind, zum Castello Sforzesco und gedenken der Bianca Maria und ihrem tragischen Schicksal. Wäre das nicht was?
Markus, du, vielen Dank für den Vorschlag. Hört sich spannend an. Und ich freue mich auf deine Organisation und auf unsere Reise nach Mailand.
Das werden wir tun, Thomas. Und ich bedanke mich für deine Fragen und für dein Interesse und freue mich auf ein Wiedersehen bei Habsburg to go. Bis zum nächsten Mal.
Markus, bis zum nächsten Mal. Und ich verspreche dir, ich suche einen Ort raus, wo du noch nie warst, geschweige denn weißt, wo der sich befindet.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Eine Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.